Jochen Gaues hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gaues ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gaues groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Hier, der freie Fall.
Insolvenz. Gaues verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gaues weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gaues. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Also ich wollte jetzt kein sportjournalistisches Buch schreiben, wo ich jetzt ganz geschickt die Taktik des FC St. Pauli oder die sportliche Entwicklung über die Jahrzehnte beschreibe. Das können andere deutlich besser als ich. Ich habe dann eher tatsächlich, bin da eher so ein bisschen emotionaler rangegangen und habe so das erzählt, was, also wie mein Leben verwoben ist mit dem des FC St. Pauli und auch mit dem Viertel St. Pauli. Ne? Also das ist ja fast nicht zu trennen bei dem Verein.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich muss zwei Dinge vorweg sagen. Nummer eins, wenn es ein Lied gab, das ich auf Partys immer eingefordert habe und dann auswendig mitgesungen habe, dann war es Jein von Fettes Brot. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wenn es einen Verein gibt, als dessen Anhänger ich mich bezeichnen würde, dann ist es der Hamburger Sportverein. Trotzdem freue ich mich heute auf diesen Live-Podcast im Bahnhof Pauli auf dem Kiez. Und mir gegenüber sitzt jemand, dessen großer Fan ich bin, der aber nicht Fan von mir leider wiederum ist, sondern Fan von einem Verein, der wenige Meter von hier entfernt seine Heimat hat. Und er ist nicht nur Fan, er hat ein Buch darüber geschrieben. Das Buch heißt ganz einfach FC St. Pauli, eine Liebeserklärung. Und der Autor heißt König Boris, so kennen ihn alle, Boris Lauterbach. Schön, dass du heute da bist.
Hallo.
Boris, das ist ja ein Buch, es ist dein erstes Buch.
Es ist mein erstes Buch, ja. Und es war auch spannend, auf jeden Fall.
Wie bist du darauf gekommen, ein Buch zu schreiben?
Ich muss ganz ehrlich erzählen, dass ich gefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte, das zu schreiben. Und ich habe dann erstmal gedacht, ja, klar, ich habe so eine E-Mail bekommen. Dann, ja. Und die meinten, das dauert dann noch ein bisschen. Ich sage, okay. Und dann meldeten sie sich so, jetzt kann es losgehen. Also so ein Jahr später.
Also Ullstein hat dir eine Mail geschrieben.
Genau, ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe gesagt, ja klar, warum nicht, kann ich mir vorstellen. Sie meinten, ja, das dauert alles noch ein bisschen. Und ich hatte das alles schon wieder längst vergessen natürlich. Und dann meldeten sie sich wieder und meinten so, jetzt geht's los. Und dann habe ich erst gedacht, okay, das will ich glaube ich lieber doch nicht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, ich war mir nicht sicher, schaffe ich das, ein Buch zu schreiben? Sind da doch viele Buchstaben, die man da aneinander reihen muss. Und dann habe ich aber kurz mal überlegt, okay, du stehst schon ganz schön lange bei St. Pauli. So ein paar Geschichten hast du erlebt, die schreibst du dann einfach mal auf. Und dann habe ich gesagt, jo, mache ich, Vertrag unterschrieben. Und dann kriegte ich richtig Schiss, weil ich dachte, okay, jetzt musst du wirklich. Und dann habe ich mich sehr diszipliniert hingesetzt und jeden Tag ein bisschen geschrieben, ohne zu wissen, wo das genau hinführt.
Wie hast du geschrieben? Also Christoph Kramer, den ich vor gut einem Jahr im Podcast habe, der erzählte immer, ehemaliger Fußballprofi, dass sie sich dann so einen Mantel anzog und einen Gin Tonic und eine Zigarre und dann nur nachts schrieb, wenn es dunkel war. Klingt cool. Wie war es bei dir?
Tagsüber in Badehose und mit Schwimmflügeln. Nee, also ich habe mein Outfit jetzt nicht dem Schreiben angepasst. Es war also viel im Sommer tatsächlich. Mhm. Mein größtes Problem war eher der Nacken. Also ich saß dann immer irgendwann wie so ein Geier und schrieb an meinem Laptop und nach 2 Stunden dachte ich, ah, vielleicht setzt du dich mal anständig hin. Ja. Und dann saß ich 5 Minuten anständig und als ich dann nach 4 Stunden wieder aufwachte, saß ich wieder wie so ein Bescheuerter und hatte immer ein bisschen Nackenprobleme, aber was tut man nicht alles für die Kunst?
Und hast du das Buch an einem Rutsch fertig geschrieben und dann einer Lektorin geschickt oder zwischendurch Zwischenstände?
Zwischendurch einmal haben wir uns ausgetauscht, aber es war jetzt nicht so, dass ich immer ein Kapitel geschrieben habe und dann abgeliefert, sondern ich habe eigentlich, ich habe einmal einen Zwischenstand geschickt und dann habe ich es zu Ende geschrieben, genau, so war's.
Das Buch, wenn man jetzt denkt, es ist ein Buch über den FC St. Pauli und da, ich habe es gesagt, als jemand, der sich für den HSV interessiert, habe ich gesagt, als ich dann anfing zu lesen, ja, ich bin jetzt nicht so fanatisch wie andere, ich finde, ich gönne St. Pauli auch, dass sie in der ersten Liga spielen.
Danke.
Und im Moment ist ja auch alles in Ordnung. Also aus Sicht eines HSV-Fans ist die Welt im Moment in Ordnung.
Wir wissen beide, es kann sich schnell wandeln.
Leider ja. Und ich muss sagen, ich habe St. Pauli bewundert in den vergangenen Jahren für die Entwicklung, die dieser Verein gemacht hat. Und ich dachte, es wird jetzt ein Buch über den FC St. Pauli, würde aber sagen, ja, ist es. Aber es ist auch ein Buch über dich natürlich geworden. Und es ist sogar sehr ein Buch über dich geworden, oder?
Ja, klar. Also das bleibt ja nicht aus, wenn ich ein Buch schreibe, dass es dann auch ein bisschen von mir handelt. Also ich wollte jetzt kein sportjournalistisches Buch schreiben, wo ich jetzt ganz geschickt die Taktik des FC St. Pauli oder die sportliche Entwicklung über die Jahrzehnte beschreibe. Das können andere deutlich besser als ich. Ich habe dann eher tatsächlich, bin da eher so ein bisschen emotionaler rangegangen und habe so das erzählt, also wie mein Leben verwoben ist mit dem des FC St. Pauli und auch mit dem Viertel St. Pauli, ne? Also das ist ja fast nicht zu trennen bei dem Verein. Und genau, das hat den großen Vorteil, dass Leute es lesen können, die sowohl mich gut finden als auch den FC St. Pauli. Und selbst die Leute, die beide scheiße finden,
genau,
können das lesen, weil es trotzdem Spaß macht.
Man erfährt sehr viel über ein Leben. Und es ist 1989. Also habe ich jetzt... Viele haben es gemerkt.
Ich habe gehört, was du gemacht hast.
Es ist 1989. Also 1989 bist du das erste Mal beim FC St. Pauli gewesen, obwohl in deinem Umfeld die Menschen eigentlich eher auf dem anderen Weg waren.
Ja, genau. So die Alten waren so eher dem HSV zugetan, aber ich wurde jetzt nicht so massiv geprägt, was Fußball angeht. Das war jetzt nicht so, dass ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, wo... am Fahnenmast, den wir nicht hatten, die HSV-Fahne wehte, sondern es war eigentlich eher so ein bisschen egal. Sportschau lief und man hat Weltmeister, Europameisterschaften geguckt, aber ich hatte jetzt keine große Prägung. Und das kam dann deshalb ein bisschen später, mit 15, 1989, wo ich dann von ein paar älteren Jugendlichen und meinem Freund Dorian mit zum FC St. Pauli genommen. Und das war so die Zeit, wo die Bewohner der besetzten Häuser in der Hafenstraße gerade dabei waren, sozusagen die Fankultur beim FC St. Pauli neu zu erfinden. Und dann stand ich irgendwann da in diesem Hafenstraßenblock zwischen den Trainerbänken. Es spielte der FC Köln gegen St. Pauli und um mich rum krasse Leute. Irgendwie, es ging auch um Musik, es ging auch um Politik. Fußball, ich fand es alles interessant. Es roch nach Bier, nach Hasch, selbstgebastelte T-Shirts. Und ich wusste in dem Moment, okay, hat mich so fasziniert, das wird jetzt eine Rolle spielen in deinem Leben.
Das ist interessant, dass du so viele Punkte sagst. Und das erlebe ich immer, wenn ich mit St. Pauli-Fans spreche, dass die ganz viel sagen, was sie an St. Pauli so fasziniert, dass aber Fußball immer nur ein Teil davon ist.
Naja, also das halte ich für einen Mythos, dass Leute ins Millantor-Stadion gehen und sich eigentlich nicht für Fußball interessieren.
Nee, nicht falsch verstehen, aber wenn man mit HSV-Fans spricht, da geht es um Fußball und um den puren Sport. Da geht's, es ändert sich auch ein bisschen, da geht es weniger um Politik, um alles, was du eben beschrieben hast. Aber man hat immer das Gefühl, die St. Pauli-Fans, die ich kenne, dass es so ein Gesamtkunstwerk ist.
Na, es war halt so, man musste keine Angst haben, aufs Maul zu bekommen. Das war schon mal ein großer Vorteil. Das war in anderen Stadien nicht so. Und es gab keine Nazis in der Kurve. Das hat natürlich auch viele Leute, die vielleicht schon Fans von anderen Vereinen waren und sich dann aber abgewandt hatten, weil sie das nicht mehr aushalten konnten. Und Leute, die vielleicht sonst nicht darüber nachgedacht hätten, in ein Fußballstadion zu gehen, die Leute hat St. Pauli dann angezogen, ja, genau.
Und dann hast du mit 15 beschlossen, hier bleibe ich. Wann hast du die erste Dauerkarte gekriegt?
Das hat gar nicht so lange gedauert. Also ich so nach 2-3 Jahren. Damals war es ja so, war das ja nicht voll. Da konntest du immer die am Tagesschalter ein Ticket kaufen. Und es gab jetzt keinen Grund, außer dass du ein paar Euro gespart hast, irgendwie dir eine Dauerkarte zu holen. Aber da ich dann sehr schnell, sehr regelmäßig hingegangen bin, habe ich mir dann eine Dauerkarte irgendwann geholt.
Du musst noch mal erklären, das habe ich nicht ganz verstanden, welche Rolle die örtliche Kirchengemeinde spielt. Also die örtliche Kirchengemeinde in Schenefeld,
richtig? Richtig, ich komme aus Schenefeld, ein kleines, verschlafenes Örtchen am Stadtrand.
Und da übrigens eine wunderbare, wenn Sie das, die ersten Sätze lesen, da kriege ich es auswendig zusammen. Schenefeld, wenn man die Augen zukneift, sieht es ein wenig aus wie New Jersey.
Wie der hässliche Teil von New Jersey.
Sehr, da geht's schon gut los, ja.
Ja, stimmt. Genau, und ich hatte das große Glück, in meinen frühen Teenagerjahren in eine Jugendgruppe in der örtlichen Kirchengemeinde zu landen, wo die ein bisschen anders war als andere Jugendgruppen. Mhm. Etwas, ich würde sagen, anarchischer. Und habe da ganz viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Und einige von denen waren dann schon regelmäßig bei St. Pauli, okay, im Stadion so und erzählten davon. Das klang für mich interessant. Und als die mich dann gefragt haben, ob ich nicht mehr mitkommen möchte, musste ich natürlich nicht lange überlegen.
Das war vorher, oder war das, hattest du da schon deine Urerfahrung gemacht?
Nein, das war davor. So davor. Fing alles, okay, an.
Was sind erotische Dinge im Bällebad gewesen in diesem Zusammenhang?
Naja, wir waren junge Teenager, die das erste Mal ein bisschen rumgeknutscht haben. Und es gab in diesem Gemeindehaus auch ein Bällebad. Das war natürlich eigentlich für kleine Kinder gedacht, aber wenn man sich da zu zweit unter den Bällen versteckt hatte, konnte man Dinge ausprobieren, von denen die anderen Leute nichts mitbekommen haben. Und das war besser, als das zu Hause auszuprobieren.
Und dann bist du da auch konfirmiert worden wahrscheinlich, ne?
Trotzdem, ja.
Was haben die Eltern, was haben die Eltern gesagt? Jetzt geht unser Sohn, weil das eine ist ja, unser Sohn geht zum Fußball. Ja. Das andere ist aber, er geht ja zum FC St. Pauli und da ist es ja vom FC St. Pauli, das habe ich jetzt nochmal gelernt, man muss FC St. Pauli sagen, nicht Pauli. Okay, Göttlich, der Präsident hat mich da mal richtig zur Socke gemacht, als ich aus Versehen gesagt habe, habe ich auch nur St. Pauli, das ist der FC St. Pauli. Also, aber vom FC St. Pauli zu St. Pauli ist es gar nicht so weit. Das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass man nach dem Stadionbesuch dann auch nicht, wie ihr jetzt sagen würdet, neben einer Müllverbrennungsanlage aufwacht.
Das ist auf jeden Fall schöner. Nee, klar, also dann die Reeperbahn und die ganzen Schanzenviertel, was damals ja noch gar nicht so ein richtiges Vergnügungsviertel war wie heute, liegen natürlich vor der Tür. Und das haben wir alles ausgekostet, ne? Also man muss ja nicht weit gehen. Und meine Eltern hatten, glaube ich, nur eine ganz grobe Vorstellung davon, wo ich mich so rumgetrieben habe in den Jahren. Also, dass ich dann im Lehmitz saß und wenn ein 15-Jähriger 6 Astra und 6 Tequila bestellt, dann hat keiner nachgefragt, dann gab es 6 Astra und 6 Tequila.
Die du nicht allein getrunken hast?
Nein. Nee.
Manchmal schon?
Nee, auch nicht. Okay. Mit den Leuten, mit meiner Peer Group. Mhm. Und das Wechselgeld haben wir dann in die Jukebox geworfen, damit anständige Musik läuft.
Welche Rolle spielt all das? Wenn man das Buch liest, denkt man, um Gottes Willen, der redet sich um Kopf und Kragen. Da geht's um Bier, da geht's um Hasch, da geht's um etwas, was ich nicht kannte, eine Haschlähmung. Was ist eine Haschlähmung?
Also das ist eine Wortschöpfung von uns. Und eine Haschlähmung erleidet man, wenn man Cannabis und Alkohol in einem ungünstigen Verhältnis zueinander gleichzeitig kombiniert, konsumiert. Und dann wird einem sehr übel und man fühlt sich eine Zeit lang so, als wäre man gelähmt, als könne man sich nicht bewegen. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist Kotzen. Aber da man ja, wie das Wort Haschlähmung schon sagt, das Gefühl hat, man ist gelähmt, kann man das Kotzen nicht selber herbeiführen, sondern muss halt warten, bis einem von selbst überkommt. Und das verlängert den Leidensprozess natürlich enorm.
Und es klingt immer so, als ob das gerade so bei Auswärtsfahrten fast so eine Art Ziel war, diesen Zustand zu erreichen,
nee, Ziel
um ihn nicht. Dann zu überstehen wieder.
Nee, Ziel war es nicht, aber wir haben es billigend in Kauf genommen, sagen wir mal so. Wir waren halt sehr jung und hatten Superheldenkräfte und dachten, es ist uns doch egal. Und dann sind wir halt mit ein paar Paletten Bier in Zug gestiegen, um nach irgendwo zu fahren, und ein Tütchen Gras war auch dabei, und dann hat es ab und zu mal einen erwischt.
Hatte nicht die Lektorin gesagt, Boris, Vorsicht, wir sind im Jahr 2025, wenn du jetzt schreibst, dass du mal Gras genommen hast, dass du da dem Alkohol verfallen bist, es ist alles, es kratzt an deinem Image als seriöser Sänger.
Nee. Wann hatte ich das denn mal?
Habe ich mir ausgedacht
gerade. Ja, genau. Das wusste ich nicht, dass das eine Option ist. Nee, ich glaube, die fand das eher gut. Also ich wollte ja jetzt auch nichts beschönigen oder da irgendwelche Sachen weglassen, sondern ich habe es schon so aufgeschrieben, wie es war.
Du schreibst in diesem Buch, und das ist ja interessant, was diese Spiele mit dir machen. Dass du also wirklich, also teilweise, so klang das für mich gerade bei den Derbys, wir kommen gleich zu den Derbys, weil das so eine spezielle Sache ist, die ich nicht verstehe, dann teilweise gar nicht dabei, dieses Fanatismus, falsche Wort, kommen wir gleich. Aber das du teilweise kaum ertragen kannst dann.
Ja, das ist schon eine höchst emotionale Angelegenheit. Also es ist jetzt
grundsätzlich bei Spielen, wir kommen, also immer dieses grundsätzlich bei Spielen. Also
grundsätzlich.
Ja, okay.
Ja. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich einen Film gucken im Kino oder so. Sondern das ist schon es ist, glaube ich, ich weiß immer nicht, wie nachvollziehbar das ist für Leute, die nicht Fußballfans sind, dass das wirklich eine ernsthafte Angelegenheit ist sozusagen und dass man leidet, dass es einen wirklich länger beschäftigt, wenn der Verein verliert und dann in ungeahnte Höhen katapultiert, wenn man gewinnt oder vielleicht auch noch überraschend gewinnt. Das ist schon wichtig und es ist ein Gruppenerlebnis und alle wollen gleichzeitig, dass dieser Verein so gut wie möglich dasteht, und es ist eine Identifikationsfläche, ne? Und bei St. Pauli vielleicht noch ein bisschen stärker als woanders, weiß vielleicht auch nicht, kann ich nicht sagen, aber es, weil sozusagen das Viertel und der Verein halt sehr Hand in Hand gehen. Ne?
Aber es ist doch gar nicht ernst. Es ist ja, es ist doch nur Sport.
Ja, das ist ja gerade das Schöne, dass es halt in Wirklichkeit natürlich totaler Quatsch ist, weil es versuchen einfach nur 22 Leute einen Ball ins gegnerische Tor zu schießen. Das ist so die ganz, sag mal, banale Betrachtung des Spiels so. Aber es geht ja auch dann tatsächlich um wirklich mehr als nur die sportliche Betätigung, der man zuguckt. Das ist ja, man identifiziert sich ja mit etwas, ja, ist vielleicht etwas wie so ein Zuhause, was man findet, wo man sich wohlfühlt, wo man denkt, hier ist es richtig, hier ist es gut, und ich möchte, dass das hier erfolgreich ist, dass das stark ist, dass alle sehen, wie geil das ist. So. Und wenn man dann halt wie jetzt gerade 9 Spiele am Stück hintereinander verliert, dann tut das weh.
Ja, ist es für St. Pauli nicht so, dass man jetzt als Pauli-Fan sich sagt, ob wir jetzt verlieren oder nicht, wir sind gerade in der ersten Liga, eigentlich nicht so das klassische Habitat für den Verein?
Nee, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber mir ist der sportliche Erfolg des Vereins schon auch wichtig. Es ist mir jetzt nicht egal, ob wir in der Regionalliga Nord unterwegs waren oder in der ersten Liga spielen. Ich will schon so den größtmöglichen sportlichen Erfolg, natürlich nicht um jeden Preis. So, ne? Also bei St. Pauli wird ja auch versucht, jetzt nicht alles zu Geld zu machen, was möglich wäre, sondern so ein etwas alternativerer Ansatz, wie jetzt zum Beispiel mit der Genossenschaft, wo jetzt den Leuten, den Fans das Stadion gehört. Mir gehört jetzt auch das Stadion, was ja ein Wahnsinnsgefühl. Ja. Ich habe noch nie so eine große Immobilie besessen. genau, und trotz alledem will man, dass St. Pauli so gut ist wie möglich.
Trotzdem hast du mal, als der FC St. Pauli eine, sagen wir mal, mittelmäßige Saison gespielt hast, hast du dich einmal entschieden, nächste Saison keine Dauerkarte.
Ja, da schäme ich mich bis heute für, aber es ist lange her und es war auch keine mittelmäßige Saison, sondern eine sehr schlechte, 14. geworden in der Saison.
In der zweiten Liga aber noch.
Zweite Liga, und es waren wirklich eine blutleere Veranstaltung die ganze Saison durch. Und dann waren wir wirklich gefrustet. Das ist viele Jahre her. Das waren noch die Zeiten, wo halt nicht 15.000 Dauerkarten im Umlauf waren und man keinen Platz mehr bekommen hat. Und dann haben wir gesagt, nö, das reicht jetzt. Wir kaufen uns keine Dauerkarte. Wir waren die nächste Saison trotzdem jedes Spiel da, haben uns einfach Tagestickets geholt. Es war eher so eine symbolische Protesthaltung. die keiner mitbekommen hat. Und das Dumme war halt, dass genau in der Saison, wo wir dann auf die Dauerkarte verzichtet haben, St. Pauli überraschenderweise eine exzellente Saison gespielt hat und am Ende der Saison aufgestiegen ist mit einem Sieg in Nürnberg. Und da haben wir gemerkt, dass unsere Entscheidung nicht so schlau war, weil die Nachfrage nach Dauerkarten sprunghaft angestiegen ist und wir jetzt nicht sicher gehen konnten, dass wir für die nächste Saison eine Dauerkarte bekommen. Mussten uns dann also anstellen und haben das relativ früh morgens, haben wir gedacht, wir sind sehr früh aufgestanden, aber viele sind noch viel früher aufgestanden als wir. Und dann standen wir 7 Stunden.
Krass.
In einem wahnsinnigen Pulk an einem warmen Sommertag. Also so eine geordnete Schlange hatte sich nach 2 Stunden komplett in Chaos aufgelöst. Und das damalige Kartencenter war jetzt kein professionelles Kartencenter.
War das dieses Container-Ding da auf dem?
Es war ein Baucontainer.
Ein Baucontainer, genau.
So, mit einer Tür. Und davor standen, ich weiß nicht, wie viele 1000 Leute. Ja. Und das hat sich dann ein bisschen gezogen, aber wir haben alle Dauerkarten bekommen, die wir brauchten und haben sie bis heute.
Hättest du da nicht einfach anrufen können und sagen, hey, hallo, hier ist König Boris von Fettes Brot?
So wie ich das sonst immer mache.
Nee, weiß ich nicht, aber wenn es um alles geht?
Wenn es um alles, also das ist ja so lange her, da hätten sie mich noch gefragt, wer, was? Also da war ich vom Weltruhm noch weit entfernt. Und die hätten mich dann ausgelacht, wenn ich das versucht hätte. Ich wäre mir auch selber komisch vorgekommen.
Und zwischendurch seid ihr aber mal, das wusste ich nicht, ihr seid zwischendurch mal Bandensponsor gewesen, ne?
Mit meiner Band Fettes Brot hatten wir, ich habe es versucht nachzurecherchieren, es gibt davon kein Foto, gar nichts, es ist total verrückt. Es muss so 97, 98 gewesen sein, haben wir eine Bande für eine halbe Saison im Millerntor-Stadion gemietet, auf der stand Fettes Brot ist doof. Das fanden wir sehr witzig. Vor allem, wenn das jeden Samstag in der Sportschau beim Eckstoß zu sehen ist, hat unsere damalige Plattenfirma stolze 56.000 Mark gekostet. Die müssen viel von uns gehalten haben, dass sie den Spaß mitgemacht haben, auf jeden Fall.
Es war ja für eine gute Sache.
War für eine gute Sache?
Ja.
Ja, für einen guten
den
Witz.
FC St. Pauli.
Ja. Ja, gut, die haben das Geld gekriegt und wir hatten den Lacher auf unserer Seite. Ja.
Und wieso der Slogan Fettes Brot ist doof? Einfach nur so, weil.
Ja, weil wir uns gerne immer selbst sabotiert haben, auch im Laufe der Jahre und weil das irgendwie uns zu einfach, glaube ich, erschienen wäre, wenn wir da einfach nur unser Bandlogo drauf drucken, sondern so.
Aber man hätte ja machen, kauft mehr Fettes Brot. Wäre auch witzig gewesen.
Ja, aber damals hatten wir dich noch nicht in unseren Reihen.
Oh, das hätte ich dafür gegeben.
Dann hätten wir das vielleicht gemacht. Aber ja.
Ja. Also, normale Spiele habe ich jetzt verstanden. Und jetzt musst du mich einmal mitnehmen in diese Welt der Derbys. Bei uns in der Redaktion des Hamburger Abendblatts gibt es Fans, St. Pauli-Fans, die sind, glaube ich, ähnlich so wie du. Nein, also so mit vollem Herzen dabei.
Ja.
Und dann kann man auch, also kann man kaum, also wenn man da den falschen Witz an der falschen Stelle macht, dann sind die wirklich tot beleidigt. Und ich sprach heute gerade mit dem größten St. Pauli-Fan und dann kamen wir auf die Situation in der Bundesliga zu sprechen. Und dann sagte ich mehr im Scherz immer, hat der HSV jetzt wirklich 7 Punkte, ist der 7 Punkte vor dem FC St. Pauli? Und sagt er, naja, aber das Spiel habt ihr 2-0 verloren. So. Und dann denke ich immer so, erklär mir mal, also erste Frage. Als damals St. Pauli aufgestiegen ist in die erste Liga vor 2 Jahren, habe ich mich total gefreut für St. Pauli, weil ich dachte, das ist doch cool, für Hamburg ist ein cooler Verein, waren damals mit Fabian Hürzeler ein toller Trainer, habe mich total gefreut und hätte dieses, geh sowohl zum HSV als auch zum FC St. Pauli. Erste Frage, gibt es diese Rivalität tatsächlich oder gibt es die nur in bestimmten Gruppen?
Nee, die gibt es schon, die ist echt.
Okay.
Also. Es klang jetzt vielleicht düsterer, als ich es gemeint hatte, aber es ist so, also jeder kennt ja jemanden, der den anderen Verein gut findet, den man selber nicht gut findet. Das lässt sich in Hamburg ja kaum vermeiden.
Ja.
Entweder im Freundeskreis, als Arbeitskollegen, teilweise in den Familien, so. Und ich halte es so, im Stadion bin ich für volle Rivalität. Also auch mit Spottgesängen und allem drum dran. Das macht Spaß, das muss man auch aushalten. außerhalb des Stadions nehme ich jeden in den Arm. Da habe ich gar kein Problem mit. Ich finde, seinen Humor sollte man dann auch nicht an der Garderobe abgeben. Das ist auch immer ganz wichtig. Und sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen, weil man jetzt jemanden anderen Verein geiler findet als man selber, halte ich auch für großen Unfug. Aber im Stadion ist das schon angebracht. Das ist der Ort dafür.
Und aber nehmen wir jetzt mal an, die Situation, es geht darum, gewinnen wir das Spiel gegen den HSV oder bleiben wir in der Liga? Wenn du die Wahl hättest, dann ist doch immer in der Liga bleiben wichtiger oder dann, nee, Hauptsache wir haben gegen den HSV gewonnen.
Es gibt Leute, die, glaube ich, denen das wichtiger wäre, das Derby zu gewinnen. Ich wäre jetzt aber eher die Fraktion, die sagt, okay, dann schlucke ich die bittere Kröte, bleib aber in der Liga.
Tatsächlich, ja. Weil man muss ja sagen, so oft gab es das Derby ja gar nicht in den vergangenen Jahren, weil meistens waren die beiden Mannschaften, also bis der HSV sich dann entschieden hat, 7 Jahre in der zweiten Liga zu sein.
Das haben sie freiwillig gemacht.
Ja, um einfach mal...
Mal was Neues
was zu spüren. Was Neues,
mal sehen. Überhaupt mal wieder was zu spüren.
Wie ist es? Wir hätten alle nie gewusst, dass es Elversberg gibt, wenn der HSV nicht... Aber
richtig.
Will ich sagen, dieses Derby gab es ja gar nicht so oft.
Naja, jetzt in der jüngsten Vergangenheit gab es das ja dann doch relativ regelmäßig. Da wir wie viele Jahre waren es jetzt? Gemeinsam in der zweiten Liga? Weiß ich nicht. Waren schon ein paar, ne?
5.
Ja, sowas, genau. Und jetzt in der ersten Liga ja auch. Früher war das tatsächlich ein selteneres Ereignis. Und natürlich umso bedeutender, wenn das mal wieder stattfand. Muss aber sagen, dass das als St. Pauli-Fan immer meistens eine sehr schmerzvolle Erfahrung war. Weil wir immer auf den Sack gekriegt haben gegen den HSV. Ich glaube, bis 2011, wo wir nach, nagel mich jetzt auf die Zahlen nicht fest, aber ich glaube, nach sehr langer Zeit, endlich mal wieder das Derby gewonnen hatten. Das war eine magische Nacht. Ich hatte das große Glück, im Stadion zu sein. Gerald Asamoah hat das Ding mit einem Kopfball klar gemacht und es war fast surreal und es war ein wirklich sehr arschkalter Februarabend und danach die Party im Viertel war episch.
Aber es war nicht an deinem 21. Geburtstag, ne? Da warst du doch auch im Stadion?
An meinem 21. Geburtstag haben wir den Aufstieg gegen den FC Homburg am Millerntor mit einem 5:0 Kantersieg klar gemacht. Das war natürlich ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk, ja, muss ich sagen.
Nochmal zum HSV. Wenn du dir die Entwicklung dieses Vereins anguckst, der ja auch immer bei FC St. Pauli-Fans verhasst war, weil er so war, wie er war. Der HSV hat sich ja auch verändert, genau wie der FC St. Pauli sich verändert hat. Ich erzähle das immer gern, als ich mal ich war bei einem St. Pauli-Spiel eingeladen in der Loge des FC St. Pauli und ich war der Einzige, der nicht Investmentbanker war in dieser Loge. Und als das Spiel losging und ich dachte, man geht dann raus, sagte, wollen wir nicht rausgehen, sagte mein Tischnachbar, wieso? Also da merkte ich schon, dieser Verein ist auf dem Weg, sich zu professionalisieren. Er war teilweise einer der wirtschaftlich erfolgreichsten Fußballvereine in Deutschland, deutlich erfolgreicher als der HSV. Der HSV war Chaos, FC Hollywood und so weiter und so weiter. Das hat sich aber auch alles gewandelt. Ich will sagen, der HSV von heute ist nicht mehr derselbe Verein und der FC St. Pauli auch nicht mehr. Sind die beiden Vereine sicherlich in Wahrheit doch ein bisschen ähnlicher, als das manche Fans wahrhaben wollen?
Also bei St. Pauli gab es auch immer Pfeffersäcke, also so ist es nicht. Mhm. Und ich als Investmentbanker kann sagen, ich glaube, das liegt dann eher an der Loge tatsächlich als an dem Verein. Mhm. Weil eine Loge ist so arschteuer, wenn du die über ein Jahr, über eine Saison buchen willst, musst du sehr viel Geld haben, anders ist es nicht möglich. Und deswegen wird man höchstwahrscheinlich oft wohlhabende Leute in diesen Logen treffen. Ich finde, das ist aber auch gar kein Widerspruch. Also es geht ja nicht darum, wer wie viel Geld verdient im Stadion, sondern es geht um die geteilte Leidenschaft für den FC St. Pauli. Und da sehe ich jetzt, also das war ja schon immer so, als die Punks dann damals irgendwie von der Hafenstraße kamen, standen auch die Alteingesessenen da und haben sich, und das ging hervorragend zusammen. Und der HSV hat sich auch sehr geändert. Also er hat auf jeden Fall in den 90ern, ich war ja auch in den frühen 90ern am Stadion, da gab es ja noch viele Hools und Nazis tatsächlich, habe ich leidvolle Erfahrungen mitgemacht. Das Problem haben sie glücklicherweise in den Griff bekommen und es ist eine komplett andere Fankultur als damals. Und das ist auch gut so.
Wo sitzt du im Stadion?
Ich sitze auf mittlerweile, also ich habe wirklich alles durch im Stadion. Ich war Nordtribüne, Gegengrade, lange Südtribüne, alles. Und irgendwann hat meine Peergroup beschlossen, wir setzen uns jetzt auf die Haupttribüne. Mhm. Und ich war erst ein bisschen, habe gedacht, können wir das wirklich machen? Ich
will, altersgemäß so ein bisschen?
Ja, wir waren da noch gar nicht so alt, okay, tatsächlich. Aber wir haben schon so viele Jahre da rumgestanden. Dann dachten wir, jetzt machen wir mal das. Und das war noch zur Zeit, als es noch das alte Millerntor-Stadion war. Ich wollte erst nicht, und man sagt, ja, da musst du alleine stehen. Und dann hatte ich natürlich keine Chance. Und ich muss sagen, seitdem ich sitze, weiß ich durchaus zu schätzen, dass man relativ easy pinkeln gehen kann und sich sehr schnell ein Bier organisieren kann. Das ist, wenn man steht, manchmal ein bisschen schwierig. In den ersten Jahren saßen wir original Reihe 0. Also es war, vor uns war nur die Bande. Mhm. Und da konnten wir schön unser Bierbecher aufstellen. Und das Geile daran war, dass die gegnerische Mannschaft und der Schiedsrichter unsere Beschimpfungen hören konnten.
Das ist, du beschimpfst den Schiedsrichter?
Ja, selbstverständlich. Okay. Also wenn er es verdient hat. Wenn nicht, dann kriegt er von mir Applaus. Ob er das gut oder schlecht findet, steht dann auf dem anderen Blatt. Wir haben dann einmal Bernd Schneider, alle werden ihn noch kennen, ehemaliger Nationalspieler, bei Leverkusen gespielt, das ganze Spiel über so genervt mit unseren Sprüchen, dass er sich irgendwann mit dem ausgestreckten Mittelfinger hinterm Rücken in unsere Richtung revanchiert hat. Was wir natürlich sehr abgefeiert haben. Also da, wir haben ihn wirklich dann mit tosendem Applaus verabschiedet, weil den Sportsgeist, den wussten wir zu schätzen.
Ich habe jetzt gerade nachgedacht, wen ich alles als St. Pauli-Fans kenne. Also jetzt kenne ich dich, sehr, 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 sehr erfolgreicher Musiker. Wolfgang Schmidt, ehemaliger Kanzleramtsminister. Mein Kollege Matthias Icken, stellvertretender Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Frank Otto, Unternehmer. Das ist jetzt, ich kenne durch Zufall solche Leute, das ist aber jetzt nicht repräsentativ.
Ist das eine Frage?
Ja.
Nein. Das ist nicht repräsentativ.
Was sind das für Leute, mit denen du da sitzt? Ohne jetzt, also wo kommen die her? Was sind das?
Ah, das ist mein lieber Freund Dorian, der auch für den Buch vorkommt, genau, mit dem ich schon von Tag 1 irgendwie ins Stadion gehe. Wir sind irgendwie aufgewachsen zusammen. Mein lieber Freund Markus, den ich auch schon seit 1000 Jahren kenne. Und wir sind so eine lose Gruppe von ungefähr 10 Leuten. Meine beiden ehemaligen Bandkollegen sind dabei.
Hast du die eigentlich mitgeschleppt oder waren die von Anfang an dabei?
Also ich glaube, wenn ich jetzt behaupten würde, ich habe sie mitgeschleppt, würden sie vehement widersprechen. Vielleicht habe ich ein gewisses Feuer entfachen können oder keine Ahnung. Vielleicht fanden sie es, also sie waren auch immer St. Pauli-Fans, aber sind erst so seit Anfang der 2000er mit regelmäßig im Stadion. Was aber lustig ist, dass die beiden, bevor wir uns kannten, beide Eis verkauft haben im Stadion.
Nee, Quatsch.
Ohne Scheiß. Ja. Also
so ein Magnum und
genau,
Kuyamara-Split.
Die hatten so einen dicken Eiskasten, der, wo sich immer über ihr kaltes Gemächt beschwert haben, sozusagen. Das waren dann auch Eiskugeln. Die haben sie aber hoffentlich nicht verkauft. Und sind dann durchs Stadion gelaufen und haben dann, weiß ich nicht, Langnese-Eis oder irgendwas verkauft. Und genau, jetzt sitzen wir alle zusammen auf der Haupttribüne.
Was ist ein Grund, dass du ein Heimspiel verpasst?
Konzerte waren so in den Jahren eigentlich der Hauptgrund, warum ich Spiele verpasst habe. Krank sein natürlich, klar, so, das kann mal passieren, aber das muss schon sehr krank sein. Ne? Okay. Also das unter 40 Fieber, sage ich mal, würde ich das doch noch in Kauf nehmen.
Und konntet ihr bei den Konzerten nicht einfach dem Veranstalter sagen, also legt das Konzert bitte so, dass wir das Spiel noch in Ruhe zu Ende... Gut, ist schwierig, wenn man in München spielt, wenn ihr in München spielt und St. Pauli spielt in Uerdingen, dann ist es schwierig.
Das ist richtig. Wir haben das tatsächlich immer versucht, das möglichst so zu legen alles, dass wir die Spiele zumindest im Fernsehen gucken können, wenn nicht auch im Stadion sein können. Das ist bei so einer Tournee natürlich schwierig. Ne? Also die geht ja dann so 3 Wochen und da kannst du ja nicht jetzt immer nach Hause fahren, wenn Heimspiele sind. Insofern waren wir dann immer auf die Gunst der Menschen in der jeweiligen Stadt angewiesen, dass sie uns Möglichkeiten organisieren, Spiele zu gucken. Damals war das noch nicht so, dass man einen Laptop mit Wow dabei hatte und war easy, sondern man brauchte immer irgendwie Orte, wo Bezahlfernsehen lief und man das Spiel gucken konnte. Hat uns an verrücktesten Plätze gebracht. Also einmal habe ich in den Schweizer Bergen so ein Pärchen von so einer Pension mit so einer kleinen Bar auf Knien angefleht, doch bitte dieses für sie sehr skurrile deutsche Zweitligaspiel zu zeigen, obwohl da in dieser Hotelbar keiner interessiert war. Und ich musste wirklich denen versprechen, dass ich sehr viel Bier trinke, damit sie ein bisschen Umsatz machen, damit sie dieses Spiel zeigen, haben sich dann erwärmen lassen. Und wir haben, glaube ich, sogar gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere.
Was ist der Unterschied oder was sind die Gemeinsamkeiten zwischen einer Auswärtsfahrt und einer Fahrt zu einem Konzert? Oder es ist, es klang so ein bisschen das
Gefühl, ähnlich?
Ähnlich, ne?
Also eine Fußball-Auswärtsfahrt ist deutlich unbequemer.
Ja.
Also es ist wie Viehtransport, nur mit Bier trinken. Und man trifft sich halt sehr, man findet sich in vielen sehr beengten Situationen wieder. Also in irgendwelchen Bussen, in irgendwelchen Bahnen, viele in Eingangsbereichen, in Bahnhöfen, die auf einmal abgesperrt werden, warum man nicht weiß, warum. Und das ist schon, also das Wetter ist dann manchmal scheiße, das Bier ist alle, die Toiletten funktionieren nicht. Das ist manchmal schon ein hartes Leben. Bei Konzerten war es dann später bei Fettes Brot deutlich luxuriöser. Man hatte einen eigenen Bus, man wurde durch die Gegend gefahren, es wurde immer für ausreichend Verpflegung gesorgt und man konnte duschen, das ist bei
Und ich habe aber gelernt, man konnte duschen, aber man durfte um Gottes Willen die Toilette in diesen Nightlinern nicht benutzen, oder zumindest nicht
Nummer zwei, ja, das ja? nicht.
Das nicht.
Große Geschäft durfte man im Bus nicht erledigen, weil man den hätte man dann sofort in die nächste Schrottpresse fahren können, weil also da, man muss sich ja vorstellen, in so einem Nightliner, wo eine Band unterwegs ist, sind so mindestens 12, meistens 18 Leute. Und wenn man die dann zum auf Toilette gehen freigibt, dann das schafft so eine Chemietoilette einfach nicht. Und man eine Station darüber schläft man ja auch noch. Und das ist eine Kombination, die funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist man dann, muss man dann schon immer nachts, wenn man mal auf Toilette muss, zum Busfahrer und sagen, kannst du nächste Haltestelle mal raus. Also so luxuriös, wie ich es beschrieben habe, war es dann doch nicht.
Wir sind da, müssen wir auch kurz natürlich über Fettes Brot sprechen. Ihr seid ungefähr seit 2 Jahren getrennt. Wobei, ihr habt nie gesagt, dass ihr aufgehört. Du habt doch irgendwie
doch schon
aufgehört, aber ihr habt nie gesagt, dass ihr, dass das heißt, dass ihr nicht wieder zusammenkommt.
Wir haben nichts ausgeschlossen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es uns irgendwann mal wieder gibt, das ist, sehe ich momentan jetzt nicht. Aber wir sind ja alte Showhasen und wollen uns nicht, vielleicht geht uns ja irgendwann das Geld aus oder wir sind einsam oder haben ganz viel Lust, wieder zusammen zur Musik zu machen. Und wenn wir dann vorher gesagt haben, hätten, das wird nie passieren, das wäre natürlich uncool. Aber wir sind jetzt nicht Howard Carpendale oder die Scorpions, die sagen, sie machen die letzte Tour und sind dann seit 30 Jahren auf Tour.
dir fehlt auch nichts gerade?
Nee, gerade ist mein Leben aufregend. Ne? Ich habe ein Soloalbum gemacht, ich durfte ein Buch schreiben und habe so schöne Veranstaltungen wie die hier heute Abend. Und das macht viel Spaß und es ist cool. Wir haben ja jetzt gerade mit Fettes Brot nochmal unser Abschiedskonzert auf der Trabrennbahn 2023 als Tonträger und als Film rausgebracht. Und das durfte ich dann letztens im Kino sehen mit ein paar Fans und das war dann schon berührend, ja.
Das fand ich interessant. Man denkt ja so als Fettes Brot-Fan, dann überstehe ich auch den Pauli-Teil. So viel geht's um Fettes Brot gar nicht. Und wenn, fand ich das extrem so Understatement. So, du schreibst auch ein paar Mal meine Band Fettes Brot, als ob man nicht wüsste, wer Fettes Brot ist. Weil das sich so angefühlt hat oder weil das sich so im Vergleich mit dem FC St. Pauli dann was Kleineres ist?
Nee, gar nicht. Ich habe versucht, die Momente rauszupicken, wo sich die Wege von der Band und dem Verein tatsächlich gekreuzt hat. Also unser erster Auftritt im Millerntor-Stadion ist mir da sehr im Gedächtnis geblieben zum Beispiel. Und die anderen beiden tauchen ja schon das eine oder andere Mal auf. Aber ich schreibe ja so oder ich habe so geschrieben für Leute, dass auch Leute, die gar nichts wissen, das verstehen können. Also die noch nie bei einem Fußballspiel waren, die von unserer Band noch nichts gehört haben, dass sie das auch lesen können. Und das war jetzt kein Understatement. Das sieht man auch nicht ähnlich eigentlich.
Ich habe gesagt, man erfährt auch viel über dich. Man erfährt zum Beispiel was über deine Schulzeit. Das ist ganz, ganz interessant. Man muss sagen, also um es mal abzukürzen, du hast am Ende Abitur gemacht mit einer Note von 2,7, was ja sehr gut ist, sehr gut. Und jetzt kommt's. Du sagst, seit der 7. Klasse hast du keine Hausaufgaben mehr gemacht, weil du es irgendwie das Prinzip nicht eingesehen hast. Kann man das so sagen?
Das kann man, also kurz gefasst stimmt das. Es war so, ach Gott, ja, es war so, in mir brannten die Hormone und es gab einfach so viel, was für mich so viel wichtiger war als Schule.
Ja.
Dass ich schreibe es auch im Buch, also wenn ich mich entscheiden musste zwischen für die nächste Klausur das Periodensystem auswendig zu lernen oder zu dem Konzert zu gehen abends und wo ich dann vielleicht noch dieses eine Girl treffe, das ich gut finde, dann war für mich die Frage beantwortet, bevor sie gestellt war. Mhm. Also es war für mich, ich konnte einfach nicht. Es war, selbst wenn ich gewollt hätte. Und Hausaufgaben war natürlich, also ich meine, ich war ja schon in der Schule.
Und so, und, immerhin.
Ja, immerhin. Und dann komme ich nach Hause und dann, nee, das geht ja nicht. Da muss ich mich ja wirklich um das andere kümmern. Das war für mich nicht einleuchtend. Und da habe ich das gelassen.
Du schreibst es, deshalb sei, du bist zweimal sitzen geblieben, hast einmal die Schule gewechselt.
Ja.
Aber dann irgendwann muss es ja doch, aber wie kommt man dann auf 2,7? Weil das ist ja ordentlich.
Ja, ich habe dann irgendwann so, als ich die Schule dann gewechselt hatte und in der Oberstufe war, die Schule war ein bisschen besser für mich, so hatte ich das Gefühl, also die Fächer und die Lehrer. Und ich habe mich dann ein bisschen am Riemen gerissen tatsächlich und gedacht, okay, jetzt ziehst du es durch. Und dann hat es ja auch funktioniert.
Und ist die Schule dann im Nachhinein stolz gewesen? Haben sie dich später eingeladen und gesagt, hier, guck mal.
Das nicht, aber ich stehe auf der Homepage der Schule unter den berühmten Abgängen. Also wer noch mit auf der Schule war, auf derselben Schule, was lustig ist, ist Olli Schulz.
Okay,
Und Patrick Ovomoyela.
Nein.
Ja. Wir sind alle zur selben Schule.
Ovomoyela, da gibt's doch mal dieses Lied, was sie auf Emanuela gesungen haben, ne?
Der lass die Finger von Ovomoyela, ja, genau. Als er von Bielefeld nach Werder Bremen wechseln sollte, ja. Das war natürlich auch ein guter Moment.
Aber was war das, muss man sagen? Was war das für eine Schule?
Das war eine Elite-Universität, würde ich sagen.
Und als du fertig warst, war klar, pass auf, ich werd Musiker, egal was da kommt?
Nee, als ich fertig war, habe ich erstmal Mittagsschlaf gemacht. Ohne Scheiß. Ich erinnere mich noch, als ich meine letzte mündliche Prüfung hinter mir hatte, standen ein paar Freunde draußen, also die anderen Klassenkameraden, gab es ein Bier und dann bin ich nach Hause gefahren und bin tief und fest eingeschlafen vor Glück und Erschöpfung. Und dann, ich hatte nur so diffuse, ich sage immer, ich hatte nie Plan B, weil ich nicht mal einen Plan A hatte. Und mir war nur klar, St. Pauli ist wichtig, Musik finde ich toll und Reisen. Das waren so die drei großen Pfeiler, die ich so mir vorgenommen hatte. Weil ich war auch immer, also so mit der Familie waren wir eigentlich meistens an der Ostsee. Mhm. Das war so, so viel mehr hatte ich von der Welt noch nicht gesehen. Und dann ging es zumindest mal nach Mallorca.
Wo an der Ostsee?
Ich dachte, wo Mallorca ist. So in der Nähe von Kappeln.
Tatsächlich, wo da?
Schönhagen heißt das.
Ach gut, weil ich bin nämlich immer ich bin jetzt viel in Kappeln und heute sagt man ja nicht mehr an der Ostsee, sondern man sagt ja heute an der Schlei.
Na klar.
An der Schlei, das klingt, all die Leute, die früher gesagt haben, was machst du denn in Kappeln, sagen heute zu mir, bist du pfiffig, dass du ein Haus an der Schlei hast. Aber ja, das ist trotzdem immer noch das gleiche Kappeln. War doch schön da oben, oder?
Ja, ich mochte das immer gern.
Warst du mal wieder da seitdem? Nein.
Den Campingplatz gibt's leider nicht mehr, da okay. Wo wir mal gecampt haben, aber an meinen ersten Kuss erinnere ich mich noch.
Der war da?
Der war da.
Oh, wie alt warst du?
25, nein. 14.
Ernsthaft?
14.
Wie hieß sie?
Susi Schmidt. Klingt ausgedacht, stimmt aber. Kam auch aus Elmshorn.
Ernsthaft?
Ja, und sie hatte einen eigenen Wohnwagen. Krass. Und es lief Erasure. Ich weiß nicht, wer sich an diese Band noch erinnert.
Aber weißt du, da ist, natürlich. Und da ist doch aber das nächste Buch schon, oder? Das nächste Buch, was du schreiben kannst.
Ein Erotikroman.
Nein, so der erste Kuss und Susi Schmidt und so. Kommen wir gleich nochmal zu, ob du dir noch vorstellen kannst, ein anderes Buch zu schreiben. Was ich auch erfahren habe über dich, was ich nicht wusste, ist, dass du seit du 15 bist, Vegetarier bist.
Das stimmt, ja.
Das ist ja eine Entscheidung mit 15.
Ja, wir hatten so an der Schule so ein paar Leute, die so Aufklärungsarbeit geleistet haben über Viehtransporte und solche Geschichten. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, das finde ich nicht gut. Und dann habe ich damit aufgehört. Das Gute war, dass ich es nicht vermisst habe. Also wenn ich jetzt immer gedacht hätte, scheiße, ich hätte so gern die Pizza Salami, aber ich darf nicht. Weiß ich nicht, ob ich es durchgehalten hätte. Aber ich habe mich dafür entschieden, habe das aber immer als sehr private Entscheidung empfunden. Also okay. Ich bin jetzt nicht der Typ, der so missionierend durch die Gegend geht und Leuten erzählt, was sie zu essen haben. Und ja, nee, so.
Hast aber einmal aus Versehen, steht auch im Buch eine Pizza. Was war das? Pizza? Was?
Ich dachte, es wäre einfach eine Pizza mit geil viel Käse.
Ja.
Aber unter dem geil viel Käse war noch geil viel Hack. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich das Ding schon aufgegessen hatte.
Auf Mallorca.
Es war auf Mallorca und wir hatten schon sehr viel bunte Getränke getrunken an dem Abend. In allen Farben. Und die Pizza den habe ich sozusagen dem Laden, wo ich es bestellt hatte, zurückgegeben.
Das ist aber nett von dir.
So bin ich. Das Geld habe ich aber nicht zurückgekriegt.
Du hast ja als einer der wenigen hier in diesem Raum den Vergleich. Nämlich den Vergleich, was ist jetzt aufregender? So ein Fußballspiel oder so ein Konzert vorher bis zu 30.000, 40.000 Leuten? Diese Zeit da kurz davor. Ich hatte mal Paul Panzer in diesem Podcast, den Komiker, der gesagt hat, er würde am liebsten 5 Minuten vor Beginn so einer Show einfach wieder weglaufen. Das ist bei beiden nicht möglich bei dir. Also auch möglich ist es schon, aber wäre komisch. Kann man das vergleichen? Die Aufregung, dieses Gefühl vor einem Konzert und einem Fußballspiel?
Der entscheidende Unterschied ist, dass ich beim Fußballspiel wirklich nur Zuschauer bin. Ne? Also ich, von mir werden da keine Leistungen erwartet. Mhm. Insofern ist das eine komplett andere Ausgangslage. Mhm. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann stehen da viele Leute und gucken mich an und erwarten was von mir. Und dann muss ich abliefern. Und da das ist dann schon manchmal ein bisschen, da kommt man dann manchmal so mit, hat man so Angst, Ängste auszufallen oder so. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt nicht kann, dann findet diese Veranstaltung nicht statt. Wenn ich jetzt nicht im Stadion dabei bin, interessiert es keine Sau. Die werden trotzdem spielen. So, das ist ein sehr entscheidender Unterschied. Adrenalin ist auf jeden Fall in beiden Fällen stark vorhanden. Das kann man so sagen, ja.
Gibt es da eine, also wenn du jetzt zurückblicken würdest auf dein bisheriges Leben und sagst, was waren so die ganz coolen Momente im Fußball und als Künstler? Welcher war der coolste Moment? Gibt es da sowas wie so, also man findet ja viele Siege zum Beispiel auch gegen Bayern oder die Siege im Nordderby oder die Aufstiege. Also gibt es da was Vergleichbares als Künstler?
Es sind wirklich sehr viele tolle Momente, die ich erleben durfte, sowohl mit dem FC St. Pauli als auch mit Fettes Brot. Und wir sind natürlich zum Beispiel viel gereist. Ne? Also ich habe die Welt sehen dürfen sozusagen. Also ein Videodreh in Mexiko zu Jain oder Emanuela haben wir in Kapstadt gedreht. Oder wir haben eine Tour durch Russland gemacht oder durch die Ukraine mit dem Goethe-Institut. Oder wir haben eine Tour durch Italien gemacht. Aber auch Konzerte. Weißt du, das ist die erste Arena-Show in Hamburg 2005 zum Beispiel, wo dann 13.000 Leute in der, damals hieß sie noch Colorline Arena, waren. Oder wir das erste Mal in der Lanxess Arena vor 15.000 Leuten in Köln. Da gehst du auf die Bühne und dann steht da plötzlich so eine komplette Kleinstadt vor dir. Mhm. Und denkst so, warum? Also was ist jetzt, wie ist das passiert?
Und dann können die alle noch die Texte auswendig, ne?
Genau, hofft man zumindest, falls man sie selber vergisst, jemand einspringt. Das sind natürlich alles Momente, die sind ja fast surreal. Ne? Mhm. Das ist so, da denkt man, okay, meine Fresse, wie soll ich je wieder schlafen? Also das Adrenalin läuft einem aus der Nase. Und beim Fußball ist das, wie gesagt, nochmal ein bisschen anders, weil ich da nichts leisten muss. Aber auch da sind es, glaube ich, auch die Menschen, die ich getroffen habe. Ne? Ich habe viele tolle Menschen unterwegs getroffen, sei es auf irgendwelchen Auswärtsfahrten oder auch bei St. Pauli im Stadion. Und ich glaube, man kann auch nur St. Pauli-Fan sein, wenn man es aushält, Niederlagen in Kauf zu nehmen. Weil die Geschichte des FC St. Pauli ist natürlich auch mit vielen Niederlagen und bitteren Abstiegen und knappen Nichtaufstiegen gepflastert.
Aber ganz anders als beim HSV.
Ja, naja, der HSV hat natürlich schon eine...
Hat nachgelegt.
Der hat eine Glasvitrine mit schon ein paar Pokalen vorzuweisen. Das ist bei St. Pauli ein bisschen anders. Aber dafür... wenn man dann nicht so mit Erfolgserlebnissen verwöhnt wird, bindet einen das natürlich auch noch mal ein bisschen anders an den Verein. Und umso mehr wird man mit einem Hochgefühl beschenkt, wenn man zum Beispiel den FC Bayern 2-1 schlägt, wie damals 2002 oder gegen...
Wie war's, Welt, hast du das T-Shirt hast du, ne?
Das liegt im Schrank.
Das ist Feld, Weltpokal,
Sieger.
Genau so ist es.
Ja. Liegt im Schrank. Liegt im Schrank. Habe ich nie getragen. Ist auch jetzt kein besonders hübsches T-Shirt, wie ich finde. Aber es ist für mich Beweis, dass ich dabei war und eines Tages wird es Millionen wert sein.
Wie ist es, wenn man dann, du beschreibst hier auch eine schöne Szene, wie ihr dann nach München fahrt, was ja mir auch klar sein muss, man muss ja diese Fahrten rechtzeitig planen, sonst kann die sehr, sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer werden. Man weiß aber ja nicht, ob man ein Ticket kriegt.
Ja, das ist seitdem St. Pauli also so erfolgreich ist. Und auch schon einige Jahre davor so, dass Tickets schwer zu bekommen sind. Mhm. Und es hängt ja auch immer davon ab, gegen was für einen Gegner man spielt. Gegen Bayern ist es dann immer noch am wahrscheinlichsten, dass man ein Auswärtsticket bekommt, weil das Stadion relativ groß ist. Aber ja, also ich sitze auch immer wie so ein wirklich Vollidiot vor meinem Computer und hoffe, dass ich auf einen dieser Punkte drücken kann, um ein Ticket zu bekommen. Und das ist schon manchmal nervlich sehr aufreibend.
Und wenn du dann da bist, es ist ja eine andere Welt bei Bayern München, kannst du verstehen, dass es Menschen gibt, die Bayern München-Fans sind? Ja. Eher als HSV-Fans?
Ich halte das alles für abstrus, aber ich kann das natürlich nachvollziehen, dass es Spaß macht, Fan von einem Verein zu sein, der fast immer gewinnt. Aber ich stelle es mir auf der anderen Seite auch ein bisschen langweilig vor. Was mich am meisten begeistert hat, sind die Brezeln im Stadion. Die sind 5-mal so groß wie bei uns. Also die sind wirklich, das sind solche Oschis und schmecken besser. Der Weg zur Allianz Arena ist eine absolute Zumutung. Das ist völlig verrückt. Ich hätte so gedacht, ja klar, Bayern München, Champions League, dies, das. Das ist ganz, da auch Schwebebahn kommt man dahin. Die haben eine U-Bahn. Mhm. Und da müssen alle hinfahren. Das ist am Arsch der Welt, irgendwo am Stadtrand. Und wir haben original 2 Stunden zurück in die Innenstadt gebraucht nach dem Spiel. Und ich habe mich gefragt, wie machen die das bei Champions League Spielen? Die finden ja dann abends, also spät statt, ne? So 9 oder so. Und dann bist du ja vor 11, 12 als Fan nicht aus dem Stadion. Dann bist du ja mitten in der Nacht an einem Mittwoch im Bett. Zumutung. Ich muss mit Uli Hoeneß sprechen.
Uli Hoeneß, gutes Stichwort, was ich im Buch vergeblich gesucht habe, ich dachte, es kommt irgendwann, wenn dann jemand so wie du ein großer Musikstar ist, dass der auch automatisch dann mit Spielern Kontakt hat. Und ich dachte, jetzt kommen hier die Geschichten. Und dann war ich mit dem unterwegs und dem unterwegs. Das hat dich nie interessiert?
Nee, ich habe das versucht. Also ich kenne natürlich 1-2 Spieler so aus den Jahren. Also ich habe das versucht, wirklich sehr, sehr bewusst nicht zu tief in diese ins Innere des Vereins einzutauchen oder so, weil ich tatsächlich mir das Fantum nicht versauen wollte. Also wenn man zu viele Internas über etwas weiß, das steht so im uneingeschränkten Samstags im Stadion stehen, Bier trinken und den Schiedsrichter anschreien und sich freuen, wenn wir ein Tor schießen, entgegen so. Und deswegen habe ich das bewusst immer versucht, so ein bisschen zu vermeiden. Ich kenne natürlich ein paar Leute, das lässt sich nicht vermeiden. Und die meisten waren auch sehr nett. Aber ja, nicht zu doll.
Wie war es im Millerntor-Stadion aufzutreten? Das ist euch ja auch vergönnt gewesen.
2-mal sogar. Einmal beim 100-jährigen Geburtstag und einmal beim Flash 2000. Ich weiß nicht, wer dabei war. Ja, sehr gut. Und das war crazy. Das war so, wo Hip-Hop sehr boomte. Und ein Jahr vorher war das noch im Stadtpark, vor so 4.500 Leute. Und dann im nächsten Jahr war es dann am Millerntor-Stadion vor 20.000 Leuten. Und das ist schon ein interessantes Gefühl, so auf einer Bühne im Fußballstadion deines Lieblingsvereins zu stehen. Und es kommen 20.000 Hamburger und man drückt sich selber die Daumen, dass einfach alles gut läuft.
Und du hast auch schon mal am Millerntor gespielt. Nämlich als es eine Promi-Auswahl gegen die aktuelle, was war das damals, Zweitliga-, Erstligamannschaft?
Ich weiß gar nicht, welche Liga.
Bist du ein Fußballer? Also hast du selber gespielt? Kannst du spielen? Möchtest du gern besser spielen?
Nein, ich bin ein schlechter Fußballspieler. Ich habe gerne gespielt, immer nur in Käfigen und so in der Halle, also jetzt nie im Verein. Alles, was ich was mir an Übersicht und Technik fehlt, habe ich durch Kraft und einer Unmenge an Torabschlüssen versucht wettzumachen. Aber ich war ein Scheißfußballer, das kann man schon so sagen. Aber ich wurde trotzdem zu diesem Benefizspiel eingeladen. Soll ich das mal vorlesen, was ich da,
ergangen ist? Das wäre jetzt genau, das wäre ein perfekter Übergang, weil wir diese Stelle vielleicht mal vorlesen. Du liest es vor, das finde ich stark, auf dem iPad. Mit Brille schon, seit wann hast du die Brille?
Oh, schon ein paar Jährchen.
Schon ein paar Jährchen.
Also ich brauche eine neue.
Ist Altersweitsichtigkeit?
Altersweisheit heißt das.
Brauchst eine neue. Ich war neulich auch beim Augenarzt und hielt dann mein Handy so und dann sagt er, sie haben doch bestimmt schon 2,5 Dioptrien und genau so war es.
Genau.
Und du bist ja noch jung.
Besser als 2,5 Promille. Das Gute an dem iPad ist ja das.
Das
kann man beim Buch nicht machen, deswegen.
Lies mal bitte vor.
So. Jetzt muss ich es erstmal aufkriegen. Ist wie so ein Weihnachtsgeschenk. Das Geile ist, ich habe das relativ neu und
du hast das iPad, du hattest schon vorher mal ein iPad, oder?
Ja, hatte ich schon mal vor Jahren, aber jetzt habe ich mir ein relativ neues gekauft. Und das Geile ist, man kann das so jetzt so mit Fingerabdruck. Und das Ding mit Fingerabdruck ist da. Ich habe aber dummerweise den Finger genommen. Jetzt muss ich immer so rübergreifen, damit das Teil überhaupt aufgeht. Aber nicht mal das tut es jetzt gerade. Jetzt habe ich es ausgeschaltet.
Ich kann zwischendurch, während du das suchst, sagen, ganz wichtig, also das Buch ist jetzt schon in der zweiten Auflage erschienen. Das heißt, das funktioniert, das läuft offensichtlich.
Die Frage ist, wohin?
Wohin? Und ja, das kann ja. Und dann kommen wir gleich, wenn du vorgelesen hast, werden wir mal drüber sprechen, was man daraus noch lernen kann aus diesem Buch. Die Moral von der Geschichte, die gibt es nämlich auch. Und dann gucken wir mal, wie es denn mit dir als Autor weitergeht. Christoph Kramer, du sagst, wenn du soweit bist, ne, Christoph Kramer sitzt schon am nächsten Buch.
Ja, das ist ganz verrückt.
Guck mal, ich nenne dich und Christoph Kramer in einem Abendzug, weil ich irgendwie so mit Fußball.
Ja.
Das ist doch schön.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie Christoph Kramer das findet, aber meinetwegen gerne. Das Ding ist ja, also bevor man sein erstes Buch schreibt, hält man das für unmöglich, dass man das schafft. Also so ging es mir zumindest. Also, Gottes Willen, wie soll ich das, also an welchem Faden soll ich ziehen, damit das losgeht? Und dann habe ich angefangen und dann ging es dann irgendwie. Und wenn man das dann einmal geschafft hat, ist das so im Kopf abgespeichert, halt, es ist möglich. Und insofern schreibe ich den von dir eingeforderten Erotik-Thriller vielleicht noch.
Susi Schmidt.
Oder irgendwas anderes. So ein toller Name.
Das ist ein toller Stand. Toll. So.
So, alles klar. Also ich habe ja erzählt, ich bin ein schlechter Fußballer und wurde trotzdem zu dem Benefizkick eingeladen. Zu dem St. Pauli-Benefizkick im Jahr 2002 bin ich dann wahrscheinlich auch weniger wegen meiner fußballerischen Fähigkeiten eingeladen worden, sondern eher, weil ich Teil einer ziemlich bekannten Band bin. Eine Mannschaft aus prominenten und ehemaligen St. Pauli-Spielern soll nun gegen den aktuellen Kader des FC St. Pauli antreten, um für einen guten Zweck Geld zu sammeln. Es spielen unter anderem ehemalige Profis wie Klaus Ottens, André Gohlke und Klaus Tomforde, neben Prominenten wie Bela B., Sascha, Detlef Buck, Tim Melzer, mein Mitstreiter Dr. Renz und meiner Wenigkeit zusammen. Gecoacht wird unsere Mannschaft von Andreas Bergmann, der einige Jahre später auch Trainer der Profimannschaft wurde. Ich bin tatsächlich etwas aufgeregt, weil ich Sorge habe, dass auf so großer Bühne meine fußballerische Mangelverwaltung noch deutlicher zutage tritt und das Ganze wesentlich unangenehmer für mich werden könnte als bei den Fußballspielen, bei denen ich bisher mitgemacht habe. Neben der Tatsache, dass ich in einer Mannschaft spiele, in der ein Großteil meiner Mitspieler fußballerisch in einer komplett anderen Liga unterwegs ist als ich, kommt erschwerend hinzu, dass für dieses Spiel relativ viele Tickets verkauft worden sind, sodass die Gegend gerade gut gefüllt ist. Vor dem Spiel treffen wir uns alle in der Gästekabine des Stadions und bekommen jeder erstmal ein ziemlich schickes weißes St. Pauli-Trikot inklusive Hose und Stutzen. Immerhin, geil aussehen tue ich schon mal. Jetzt muss ich es nur noch irgendwie schaffen, so zu tun, als könnte ich auch brillant Fußball spielen. Bevor es auf das Spielfeld geht, gibt es für jeden von uns noch ein Elektrolytgetränk, damit keiner vorzeitig schlapp macht. Das Zeug ist überraschend dickflüssig und schmeckt irgendwie nach Medizin. Vielleicht werde ich gerade gedopt, ohne es zu wissen, denke ich, mache mir aber keine weiteren Sorgen, denn für welchen Wettbewerb sollte ich gesperrt werden, wenn das Ganze auffliegt? Ich erwarte jetzt eine große Taktikbesprechung, bei der uns der Trainer einen detaillierten Plan vorlegt, wie es uns gelingt, heute als Gewinner vom Platz zu gehen. Das Einzige, was der Trainer uns aber mit auf den Weg gibt, ist, dass wir als Mannschaft immer zum Ball hin verschieben sollen. Ich bin enttäuscht und erleichtert gleichzeitig. Einerseits hätte ich mir einen spektakulären Plan gewünscht, aber auf der anderen Seite ist so eine spärliche Ansage für mich deutlich einfacher umzusetzen. Immer in Richtung Ball laufen. Das schaffe ich. Jetzt laufen wir das erste Mal ins Stadion ein und der Anblick der vollen Gegengerade und der leicht ironische Jubel der Zuschauer helfen nicht gerade, meine Nerven zu beruhigen. Mir fällt auf, wie unfassbar riesig ein Fußballfeld aussieht, wenn man selbst draufsteht, anstatt als Zuschauer draufzuschauen. Vielleicht wird das mit dem immer zum Ball hin verschieben doch nicht so einfach wie gedacht. Das Spiel geht los und von der ersten Minute an habe ich keinerlei Zugriff auf das Geschehen. Sämtliche Aktionen finden ohne mich statt und wenn ich zum Ball hin verschiebe, ist die Situation, sobald ich ankomme, wieder vorbei. Ich gebe wirklich mein Bestes, versuche das Spiel zu lesen, um mich im richtigen Moment anzubieten, aber alles passiert immer gefühlte 200 Meter weit weg von mir. Als ich mich gerade frage, ob man von den Rängen wohl sehen kann, dass ich im Grunde überhaupt nicht am Spiel teilnehme, kommen zwei Abwehrspieler der Profimannschaft auf mich zu. Ihr dürft bitte auf keinen Fall zu gut spielen. Wenn das hier irgendwie knapp für uns ausgeht, gibt es richtig Ärger vom Trainer. Ich gucke ihn an und sehe in seinen Augen, dass er das, was er gerade gesagt hat, tatsächlich ernst meint. Wenn der wüsste, denke ich nur und versuche mir nicht anmerken zu lassen, für wie komplett ausgeschlossen ich es halte, dass ich hier irgendjemanden auch nur ansatzweise in Bedrängnis bringen könnte. Ich lache in mich hinein, während ich im Begriff bin, mich mental aus dem Spiel auszuklinken, als plötzlich der Ball direkt vor meinen Füßen liegen bleibt. Adrenalin schießt durch meinen Körper. Meine Mitspieler und das Publikum gucken mich erwartungsvoll an und warten darauf, dass ich mit dem Ball, der vor mir liegt, irgendetwas Sinnvolles anfange. Nicht auszumalen, wie es sich anfühlen würde, wenn das komplette Stadion voll wäre. Um mir etwas Zeit zu verschaffen, trabe ich mit dem Ball möglichst langsam die Seitenlinie Richtung gegnerischen Strafraum entlang, als plötzlich ein ehemaliger Profi aus meiner Mannschaft, dessen Name hier unerwähnt bleibt, vor mir steht, mich anguckt, den Kopf schüttelt, mir den Ball abnimmt und eine wuchtige Flanke vor das gegnerische Tor schlägt. Ich bin froh, als ich ausgewechselt werde. Meine Bewunderung für Fußballprofis und deren Leistung, die sie jedes Wochenende vor zigtausenden Fans vollbringen, war schon immer groß. Aber nach meinem kleinen Ausflug als Fußball-Azubi am Millerntor ist sie noch größer und ich bin heilfroh, dass ich Musiker geworden bin.
Danke. Vielen Dank. Wir kommen zur Moral. Es gibt eine Moral der Geschichte. Ich habe es mal so, widerspricht mir da immer. Erstens, man lernt verlieren.
Auf jeden Fall.
Was für was gut ist?
Fürs Leben im Allgemeinen, würde ich sagen, weil, ja. Ich kenne das Leben von, ich kann nur aus meinem Leben sprechen, man verliert hin und wieder auch mal. Und das auszuhalten und das in etwas Positivem umzumünzen, hilft auf jeden Fall.
Man lernt, Momente zu genießen. Punkt 2.
Das ist total verrückt. Fußball ist eins der wenigen Dinge, wo ich selbst vergessen bin tatsächlich. Mhm. Also wo ich wirklich im Hier und Jetzt bin und nur auf das konzentriert bin, was gerade passiert und nicht schon mit dem Kopf irgendwo in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und das ist tatsächlich eine Parallele zur Musik. Also wenn ich auf der Bühne stehe und musiziere, fühlt sich das ähnlich an.
Also fast so klingt fast buddhistisch, so Achtsamkeit.
Ja, also ist mir einfach aufgefallen irgendwann, dass das ein schöner Effekt ist von beiden.
Und was ich interessant fand, du schreibst es, man lernt halt auch, wie wichtig so eine Gemeinschaft ist. Und das ist ja etwas, was in diesem im Jahr 2025, 2026 hat man das Gefühl, diese Gemeinschaft zerbröckelt, aber da ist sie noch intakt.
Ja, also ich habe da letztens noch mit ein paar Freunden drüber gesprochen. Es ist ja so, es findet ja so viel Debatte im Internet statt, ne? Mhm. Und man spricht dann ja eher so übereinander als miteinander. Und man denkt so, okay, die ganze Welt geht zugrunde, es sind nur noch Irre unterwegs. Und wenn man dann so in so ein Stadion geht, wo 30.000 Leute jedes Wochenende, zweite Wochenende hinpilgern und dann mit echten Menschen in Kontakt tritt, ist das ganz heilsam manchmal, weil man dann doch merkt, okay, die sind jetzt alle gar nicht so scheiße, auch wenn sie vielleicht nicht meiner Meinung sind, sind es trotzdem differenziert denkende Menschen, mit denen man irgendwie ein vernünftiges Gespräch führen kann. Und das tut gut.
Und man spürt, ich übersetze es mit meinen eigenen Worten, dass man am Leben ist. Also du schreibst von einer besonderen Lebendigkeit, die du verspürst, wenn du beim Fußball bist.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein verdichteter Moment. Ne? Also es ist viele Sachen blendet man aus. Man ist sehr fokussiert auf das, was passiert. Und wenn dann tolle Dinge passieren, wie ein Tor zum Beispiel in der Nachspielzeit oder so, das sind schon so Euphorie-Momente, die herrlich sind.
Ist der FC St. Pauli jetzt eigentlich für dich ein Erstligaverein? Also, weil oft war es ja so, einmal rauf, einmal runter, so, und dann immer mit der Gefahr, oh, zweite Liga, dritte Liga, gab's auch mal, der Blick ging auch mal noch weiter runter. Ist das ein anderer Verein jetzt, als du ihn damals 1989
übernommen hast? Da haben sie auch erste Liga gespielt.
Stimmt.
Insofern, ja, doch, also St. Pauli hat sich schon durchaus professionalisiert über die Jahre, ne? Also sowohl was das die Infrastruktur angeht, als auch was das Team angeht, ne? Und das Ganze drumherum. Es ist jetzt nicht auszuschließen, dass St. Pauli auch mal wieder absteigt, aber ich glaube, die Richtung geht in die richtige Richtung, sagen wir mal so.
Und die Professionalisierung, die ja einhergeht mit einer Kommerzialisierung, mit einem unglaublichen Merchandising-Bereich, die stört, hat dich nie gestört?
Naja, es ist, wenn man so als Verein wie St. Pauli versucht, sportlich erfolgreich zu sein und trotzdem nicht alles Geld mitzunehmen, was geht, ist das natürlich immer ein Tanz auf der Rasierklinge und man muss immer ein bisschen gucken, okay, was geht nicht. Ich finde zum Beispiel die Tatsache, dass jetzt irgendwie den Fans das Stadion gehört über die Genossenschaft oder die Leute, die an dieser Genossenschaft beteiligt sind, einen tollen Weg, Geld für einen Verein zu generieren, ohne jetzt an irgendeinem Multimilliardär den Verein verkaufen zu müssen. Und ich glaube, das muss immer wieder neu ausgelotet werden, was der richtige Weg ist. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, manchmal tut es auch ein bisschen weh, aber ich glaube, dass bisher hat der Verein das ganz gut geschafft.
Wo geht's hin diese Saison mit dem FC St. Pauli?
Ich dachte, du wolltest mich fragen, wo es in Urlaub hin.
Wo geht's in Urlaub hin? Nach Mallorca?
Nein. Nee. Ja, das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Ne? St. Pauli steckt jetzt gerade sportlich in einer relativ heftigen Krise. Das kann man nicht anders sagen. Jetzt kommen noch zwei wichtige Spiele gegen die Tabellenkeller-Nachbarn Heidenheim und Mainz. Und es wäre ganz gut, wenn wir die gewinnen würden. Ich sag's mal, wie es ist. Es ist allerdings noch nicht mehr die Hälfte der Saison rum. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, ist eh klar. Und ist noch alles möglich, wird schwierig.
Wie wichtig ist dir, dass beide Vereine in der ersten Liga bleiben?
Wie wichtig mir das ist?
Ja.
Gar nicht.
Aber wenn du jetzt die Wahl hättest zu sagen, also St. Pauli, wie wäre es denn jetzt mal? St. Pauli steigt ab und der HSV bleibt drin? Nee, Quatsch, geht schon mal nicht. Aber wenn man jetzt die Wahl hätte und sagen könnte, also bevor jetzt, wenn St. Pauli absteigt, dann soll der HSV bitte auch mit absteigen? Schon.
Also so viel Gedanken über den HSV mache ich mir ehrlich gesagt nicht, sondern ich denke da mehr über den FC St. Pauli nach. Was der HSV macht, ist mir erstmal egal. Wenn die drin bleiben und wir absteigen, das tut natürlich schon weh, aber
ist doch eigentlich schön, wenn sie in einer Liga spielen, weil es dann diese Derbys gibt, oder? Genau wie mit Werder Bremen.
Ja, das ist natürlich schön, aber das ist natürlich auch sehr nervend aufreibend, das muss man sagen. Gesundheitsförderlich ist so ein Derby nicht. Das ist schon, die Pulsrate möchte ich auf jeden Fall nicht messen. Das ist nicht so gut.
Wahrscheinlich ähnlich wie auf dem Platz. Wir haben gesagt, das Buch ist erfolgreich, schon jetzt erfolgreich. Machst du dir tatsächlich darüber Gedanken, ob du vielleicht noch ein zweites, jetzt mal unabhängig von Susi Schmidt, ein zweites Buch, das Kapitel St. Pauli ist zu Ende?
Ja, also.
Da ist nicht mehr, du hast alles erzählt. Vielleicht in 20 Jahren nochmal. Hast du eigentlich manchmal Angst, dass der FC St. Pauli sich für die Champions League mal eines Tages qualifizieren könnte, weil das ja hieße, das ist wiederum meine Traumvorstellung, er müsste im Volksparkstadion spielen.
Wie ist das so?
Ja, das Millantor-Stadion.
Warum dürfen die das nicht? Oder
ich glaube
was?
Nicht. So klein.
Ja?
Ich glaube ja.
Ich bin mir nicht mehr sicher,
okay.
Ich bin mir über die Champions-Regeln noch nicht so bewusst.
Ja.
Aber gut, dass du mich darauf hinweist. Das Stadion soll ja vielleicht auch größer werden. Und ja, ich wäre richtig traurig, wenn ich nach Barcelona fahren müsste, um den FC St. Pauli zu sehen.
Wie ist es eigentlich? Der HSV kriegt ja wahrscheinlich ein neues Stadion. Ist man da als Pauli-Fan, sagt, das kann doch nicht wahr sein, die Stadt spendiert diesem Verein ein neues Stadion und wir sitzen da, altes Millerntor-Stadion ist es ja auch nicht mehr, sitzen da am Millerntor?
Ich liebe unser Stadion, also muss man klar sagen, wenn man einen Platz abkriegt, ist es geil. Mhm. Und es ist mitten in der Stadt, ne? Das muss man auch mal sagen. Das ist ja ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Davon würden die HSV-Fans nur träumen, ne? Die müssen halt immer nach St. Ellingen raus. Und
Herr Kalte, habe ich noch nie gehört, St. Ellingen. Ernsthaft nicht. Krass.
Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen schöner bei uns. Aber wie gesagt, es steht ja zur Debatte, dass wir auch ein größeres Stadion kriegen. Insofern sind die Würfel da noch nicht gefallen. Aber das ist auch nicht mein Bier. Also da kann ich nicht.
Bier ist gut, du kannst ja auch, du wohnst in der Zwischenzeit. Wohnst du auf St. Pauli?
Ja.
Das heißt, du gehst zu Fuß.
Ja.
Ist es sozusagen hier, bist gekommen, um zu bleiben, oder ist es mit dem Alter, dass du sagst, Malle ist auch ganz schön oder?
Nö. Also aus Hamburg wegziehen kann ich mir nicht vorstellen. Also so die dunklen Monate meiner Sonne zu verbringen, das ist durchaus, also kann glaube ich jeder nachvollziehen, dass so der Winter in Hamburg manchmal sich ein bisschen zieht. Aber St. Pauli, ich wohne jetzt schon seit fast 20 Jahren hier tatsächlich, okay. Und mir gefällt es hier gut.
Cool. Eine Frage bleibt noch, habe ich eben schon gestellt, wir haben sie nicht beantwortet. Zweites Buch, neues Buch, hast du jetzt Spaß am Schreiben gefunden? Es ist ja gar nicht so, ist ja schon durchaus vergleichbar mit dem, was du früher gemacht hast. Ne? Es ging da ja auch, war mein Eindruck, viel um Worte.
Worte, stimmt.
Habe ich das richtig beobachtet?
Spielen eine Rolle. Worte spielen in meinem Leben eine Rolle. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich habe eine Idee für einen Roman.
Ah, erzähl mal.
Das erzähle ich natürlich auf gar keinen Fall jetzt, weil ich will hier noch nicht spoilern. Will auch erstmal.
Was so ungefähr, in welchem Umfeld spielt es? Liebesroman, Coming-of-Age-Roman, Krimi.
Ja. Alles ja.
Alles drin.
Es wird ein Coming-of-Age-Liebes-Kriminalroman.
Spielt in Hamburg?
Nee, weiß ich gar nicht. Ist gar nicht so. Ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also, es ist auf jeden Fall kein Science-Fiction. Ich möchte auch lieber, dass ich mich überhaupt hinreißen habe lassen, das zu sagen, ist schon ein Fehler. Ich lasse lieber erstmal Taten sprechen und dann, bevor ich zu viel drüber rede.
König Boris, herzlichen Dank.
Danke.
Vielen Dank.
Danke dir.
Die schlechte Nachricht, es ist vorbei. Die gute Nachricht, ich würde jetzt den Boris einfach gleich hinter mir verschwinden lassen. Also ich kann nicht zaubern.
Zaubertrick.
Ich kann nicht, zup, und weg ist er. Nein, weil draußen kann man dieses Buch kaufen. Ich mache das da wie Markus Lanz, ist ein sehr lesenswertes Buch. Das sagt Markus Lanz, hat er mir aber erzählt, aber zu jedem Buch, was bei ihm in seiner Sendung vorgestellt wird.
Ist mir egal.
Ist egal, aber ja. In dem Fall stimmt es wirklich. Sie werden es verschlingen. In 2 Tagen kann man es gut schaffen.
Das kommt ganz drauf an.
Aber also ich kann es nur empfehlen. Boris würde das draußen signieren. Man kann es kaufen, signieren. Hast du das schon mal erlebt, wenn dann Leute, was wollen die Leute da reingeschrieben haben? Meistens nur den Namen oder irgendwie noch?
Also ich habe mitbekommen, wie unterschiedlich man den Namen Philipp schreiben kann.
Das stimmt.
2L, 2P,
und da musst du 1P. Ganz aufpassen, die haben es gekauft und du schreibst es falsch und sagst du, was machst du dann?
Tja, dann kommt es ins Altpapier, das wollen wir ja auch nicht.
Nee, das machen wir nicht. Also, Boris ist gleich draußen, ich wünsche Ihnen, kommen Sie heil nach Hause von St. Pauli.
Sehr gefährlich hier.
Sehr gefährliches Pflaster. Und wir drücken, glaube ich, da spreche ich in deinem Namen, die Daumen, dass beide Vereine in der ersten Liga bleiben. So habe ich das, glaube ich, so kann man das Gespräch zusammenfassen, oder?
Ich sag mal, das habe ich so nicht gesagt, aber ich kann damit arbeiten.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.